Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute machen wir einen kleinen Ausblick auf 2025 mit den 10 Filmen, auf die wir uns besonders freuen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wir blicken auf das Jahr 2025, haben 10 Filme rausgesucht, die potenziell sehr gut werden könnten. Und ich frage mal so in die Runde, glaubt ihr, das wird ein besseres Jahr als 24?
Das kann ich noch nicht einschätzen. Also ich muss sagen, als ich diese Liste zusammengestellt habe, ist mein Bock auf das Kinojahr schon gewaltig gewachsen. Und da sind schon einzige Sachen bei, wo ich mich richtig drauf freue. Aber ich kann noch nicht einschätzen, ob das ganze Kinojahr dann so ein Highlight wird oder nicht. Also, wie siehst du das, Marcello?
Sehe ich ähnlich, aber ich muss sagen, ich hatte bisher auch gar nicht so viel vom Kinojahr 25 mitbekommen. Von daher ist es jetzt ganz gut, dass wir diese Folge machen, weil dann habe ich mal doch ein bisschen mehr reingeschaut, was so kommt. Und habe dann doch, wie Niklas auch sagt, habe auf einige Dinge schon Bock auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist das ja auch jetzt ja quasi so eine, ich sage jetzt nicht Top 10 der Filme, aber es ist ja schon so, es kommen ja wieder so viele Filme und wir haben uns jetzt schon die 10 rausgesucht, die natürlich auch potenziell am interessantesten sein könnten, jetzt aus unserer Sicht zumindest.
Was, glaube ich, da auch bei mir ein großer Faktor ist, dass so, sage ich mal, diese Riesen-Franchise wie MCU, Star Wars und Indiana Jones und so weiter dieses Jahr bisher zumindest nicht so am Start sind. Und das hat bei mir eher positive Auswirkungen auf die Stimmung für das Jahr. Also da sind eher so, klar, auch Franchise-Sachen dabei, aber durchaus auch kleinere Autorenfilme, sage ich mal, wo ich denke, so ja, das könnte richtig cool werden. Mhm. Und vielleicht mal wieder so ein Schwank in die andere Richtung von alleinstehenden coolen Filmen, was ja auch eine feine Sache wäre.
Und ich finde, damit startest du ganz gut rein, denn Ende Februar geht's los mit Der Wärterin oder Die Wärterin, ein dänischer Psycho-Thriller. Ich glaube, das trifft es ganz cool. Ich finde es cool, dass es aus Dänemark kommt. Das macht mir immer Hoffnung. Marcel, hat der Film dich tendenziell eher abgeholt?
Der hat mich tendenziell eher abgeholt, ja, so kann man es ganz vorsichtig sagen. Nee, ich finde den Trailer eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Und wie du sagst, dänische Filme so nach den ganzen Mads Mikkelsen-Produktionen und sowas, da gibt's schon einige, auch ohne Mads Mikkelsen, die ich immer sehr interessant fand, weil die haben so eine eigene Art, die haben oft so eine düstere Art, was ich aber ganz cool finde, weil das in sich dann irgendwie total funktioniert, total stimmig ist. Und die Bilder, die bringen wieder genau dieses dänische Flair für mich rüber von diesen Filmen, die ich da auch entsprechend mag. Und ich fand den Trailer sehr spannend. Also ich muss sagen, das war einer der Filme, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte und auf die ich mich durchaus jetzt freue in gar nicht so ferner Zukunft, ne?
Ich auch tatsächlich. Also den Trailer gesehen und die Prämisse von, die interessiert mich. Also spoilert nichts, weil ich kenne den Film ja auch noch nicht. Aber die Prämisse scheint zu sein, dass die Wärterin in einem Gefängnis arbeitet und ein neuer Insasse kommt in das Gefängnis und der Trailer vermittelt es so, als wolle sie sich rächen wollen an diesem Insassen, lässt sich extra in seinen Hochsicherheitstrakt verlegen und scheint ihn dann zu schikanieren, was natürlich direkt Fragen aufwirft, was ist da in der Vergangenheit passiert, was hat dieser Insasse ihr angetan und wie sehr kommt sie damit durch, ihn zu schikanieren. Und also ich fand von den Bildern her, dass genau diese Mischung aus düsterer Thriller und dann eine starke Prämisse, die ich so noch nicht gesehen habe, habe ich recht Bock drauf, muss ich sagen.
Und vor allem, weil es so eine Wärterin ist, die so als moralisch sehr positiv erst dargestellt wird. Also die, glaube ich, eigentlich ethisch sehr auf der guten Seite ist und dann diesen Bruch zu sehen.
Ja, man sieht da so Meditationskreise, ne, und sowas, dass sie so quasi versucht, die Gefangenen wirklich aufzubauen und denen auch so, was denn, eine Rechenaufgabe sieht man im Trailer und so weiter, wo die sagt so, hey, du kannst das doch und so. Also ein bisschen pädagogisch tatsächlich unterwegs ist. Und dann in so ein Rache-Ding reinzugehen, ist schon spannend, habe ich Bock drauf. Ja. Ist auch, glaube ich, so der kleinste Film eigentlich, ne, auf der Liste, den wir so haben. Aber trotzdem, das sind manchmal die, genau diese Goldjuwelen, die man haben will.
Die Goldjuwelen,
die
genau.
Die Goldjuwelen. Die suchen wir immer. Haben wir noch nie gefunden, aber Was aber eventuell ein Goldjuwel werden könnte, finde ich zumindest, ist Complete Unknown. Der neue Film mit Timothée Chalamet. Bob Dylan, frühe 60er Jahre. Ich weiß nicht, seid ihr Bob Dylan-Fans? Oder wisst ihr viel von ihm?
Ich muss dazugeben, dass ich bei Bob Dylan tatsächlich nicht so bewandert bin. Ich kenne nur de facto so richtig gut die Musik von ihm, die jetzt irgendwie Soundtrack benutzt wurde für irgendwelche Filme. Mhm. Tatsächlich.
Es geht mir ähnlich. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal bei dir, Tobi, Bob Dylan gehört, weil du, hattest du nicht mal eine Schallplatte oder so mit Bob Dylan? Mhm. Ja, guck mal, habe ich sogar noch richtig im Kopf. Von daher, da habe ich es mal gehört, aber ansonsten tatsächlich eher selten. Ich muss auch sagen, bei mir ist so ein bisschen das Ding, Timothy Chalamet ist momentan ja überaus präsent. Und ich fand's im Trailer, er sagt im Trailer nicht so viel. Also man bekommt jetzt nicht so eine wirklich breite Übersicht über sein Schauspiel, was er da dann abliefern wird. Ich fand's stimmlich und so ein bisschen schwierig, weil es auf mich ein bisschen aufgesetzt wirkte, was aber auch daran liegen kann, weil ich ihn jetzt einfach so oft gesehen habe in anderen Dingen. Kann dann sein, dass es dann im Film in sich super funktioniert. Also ich glaube, der Film hat ja auch von Leuten, die schon irgendwas gesehen haben, zumindest wirkte das im Trailer so im Sinne von, ja, beste Leistung und so weiter. Also kann schon sein, dass das dann auch echt eine tolle schauspielerische Leistung wird. Und bei mir ist halt ein bisschen dieses Ding, Musik-Biopics werden gerade irgendwie der neue Franchise. Was ja, nicht ist so richtig ein Franchise ist, aber irgendwie halt schon. Und das ist schon wieder die letzten Jahre so. Und das sind halt, das ist wieder, wir wiederholen uns oder ich wiederhole mich. Aber das stört mich wieder so im Kern, weil ich mir wieder denke, das ist wieder keine neue Idee. Sondern es ist halt, okay, diese Musiker-Biopics, die funktionieren jetzt. Wen haben wir denn da noch?
Ja.
Den Bob Dylan, den könnten wir noch mitnehmen. Und das kann trotzdem dann ein guter Film sein, aber ja, diese Ideenlosigkeit, naja. Aber wir haben ja auch ein paar neue Ideen mit dabei. Wie siehst du es denn, Tobi? So, als vielleicht Bob Dylan bewandertster von uns dreien.
Ja, aber auch weit weg von Profi. Ich finde, es wirkt natürlich auch zu dem, was du gerade gesagt hast, auch wieder so ein bisschen, für was können wir denn noch einen Oscar rauskitzeln? Also gerade diese Biopics haben da ja immer diesen Charme so ein bisschen. Ich finde es aber, also ich blicke ein bisschen positiv auf diese Verfilmung jetzt. Einmal, weil es James Mangold macht, der auch zum Beispiel Walk the Line gemacht hat und den Wolverine-Film, den ich sehr geil finde.
Und Le Mans, ne? Le Mans 66, also
Ford vs. Ferrari.
Ist auch richtig gut.
Also auf jeden Fall muss man sagen, eine gute Regie, die dahinter steckt. Und Walk the Line fand ich einen der sehr positiveren Biopics im Musikbusiness. Und Bob Dylan, ich mag die Musik zwar, aber so richtig viel von ihm weiß ich nicht. Also ich weiß, dass er sich irgendwann so von Folk zur Rockmusik entwickelt hat und auch so, sag ich mal, in dieser gesellschaftlichen Protestbewegung immer viel mit dabei war. Und dass er ein bisschen ein bisschen weirdo ist er, glaube ich, auch. Deshalb finde ich es zumindest ganz spannend und freue mich auf dieses Biopic mehr als auf die letzten, die so gelaufen sind.
Ich fand auch, das sah ausstattungstechnisch und cinematografisch sehr gut aus im Trailer. Also rein von der Optik her freue ich mich auch auf den Film. Ich bin mal gespannt. Aber so thematisch bin ich auch nicht ganz so tief bei Bob Dylan da drin.
Aber dann lernt man ja was. Auf lockere Art und Weise vielleicht.
Am ehesten denke ich da immer an den Watchmen, das Intro. Das ist Bob Dylan, oder? Together round people, na 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 na.
Das Watchmen-Intro.
Ja, ja.
Vom Film oder von der Serie?
Ja, vom Film.
Habe ich nicht gerade parat. Ich habe im Kopf, das sind die Smashing Pumpkins, aber ich bin mir gar nicht
ganz sicher. Nee. Das ist, glaube ich, Bob Dylan. Times were changing.
Ach so, ja, das ist Bob Dylan.
Ja.
Ja. Ah, okay. So, bevor wir uns hier in falschen Vermutungen verlieren. Marcel 17, Mickey 17. Ein sehr spannender Film, finde ich. Was hältst du davon?
Ja, also der ist wirklich ein sehr spannender Film. Den hatten wir auch, glaube ich, so auf unserer, wir haben ja so ein bisschen priorisiert, so, ne, wie viel Bock wir auf Filme haben. Und ich glaube, Mickey 17 war bei uns allen dreien da ziemlich weit oben mit dabei. Also ein Science-Fiction-Film von Bong Joon-ho, also dem Regisseur von Parasite. Aber jetzt eben mit quasi, ich sag mal, Hollywood-Besetzung. Also mit eben vor allen Dingen Robert Pattinson unter anderem. Und wer war es noch?
Mark Ruffalo ist, glaube ich, noch dabei.
Mark Ruffalo, genau. Den hatte ich gerade noch vergessen zu erwähnen. Und ja, es geht so ein bisschen um dieses Thema Klone, beziehungsweise irgendwie Menschen, die als, ich glaube, Expendables heißt es, glaube ich, im Trailer, sozusagen eingesetzt werden sollen. Das heißt, die sollen, wenn ich das im Trailer richtig verstanden habe, beispielsweise bei neuen Planeten schauen, okay, wären die bewohnbar oder nicht. Das heißt, die werden da einfach so rausgesetzt und dann wird halt mal geschaut, ob die das überleben oder nicht oder ob es irgendwelche Virusse gibt, die rumfliegen oder nicht. Und wenn die dann halt sterben, okay, ja, dann weiß man, gut, ist nicht unser Planet und dann werden die quasi neu ausgedruckt. sozusagen. Und sind dann wieder da. Und es sieht schon von der Produktion her ziemlich nice aus, finde ich. Also so bildtechnisch freue ich mich auf den Film. Ich mag eh diese Science-Fiction-Filme in den letzten Jahren sehr, sehr gerne. Und von daher ist das auf jeden Fall das Genre, was mich eh interessieren würde. Und dann glaube ich halt bei Bong Joon-ho, dass der Film hoffentlich auch nicht so vorhersehbar sein wird. Also man sieht dann schon im Trailer, okay, es gibt dann vielleicht nicht nur einen von diesen Personen, sondern den gibt's halt vielleicht auch zweimal. Das spoilere ich jetzt nicht viel, das sieht man im Trailer schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht der Riesentwist im Film ist, sondern dass das noch ein bisschen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter ist. Also ich fand den Trailer sehr spannend und freue mich auf jeden Fall auf den Film.
Ja, geht mir auch so. Das glaube ich, ist, glaube ich, bisher das Highlight, auf das ich mich am meisten freue. Weil ich finde, der Trailer vermittelt auch so eine gewisse Leichtigkeit von dem Film. Also, dass das nicht so eine ganz schwere Kost wird, sondern eher auch so den ein oder anderen Joke da auf die ein oder andere Art und Weise reinbringen wird und trotzdem irgendwie eine interessante Idee da nach vorne prescht. Also, ich habe auch richtig Bock auf den. Und gerade einer der Filme, der mich dazu bringt, richtig Bock auf das Kinojahr 2025 zu haben.
Und wie Marcel schon sagte, es ist so unvorhersehbar. Ich weiß überhaupt nicht, wo dieser Film hindriften wird. Ja. Also es kann so komplett tiefphilosophisch werden, wo drüber nachgedacht wird. Ne? Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin dieser Klon und werde irgendwo rausgeschickt und weiß, okay, das ist einfach lebensgefährlich. Ich werde jetzt mehr oder weniger vielleicht in den Tod geschickt. Wie geht man da gedanklich mit um und sowas? Aber genau, auch dieses Komödiantische, also es ist super viel möglich. Das finde ich geil.
Ja, ich dachte mir beim Schauen vom Trailer kurz, dass mich die Prämisse ein bisschen, also es ist dann doch nochmal deutlich unterschiedlich, aber so ein bisschen erinnert hat an Edge of Tomorrow mit Tom Cruise. Dieses, okay, immer wieder dasselbe Szenario, immer wieder in den Tod rein quasi, ne, solange bis man es dann vielleicht doch schafft. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen diese Thematik in deutlich tiefgängiger werden könnte. Also es ist auch nicht genau dasselbe. Das habe ich aber nur ein bisschen daran erinnert. Aber ich habe auf jeden Fall auf den Film echt richtig Bock. Ich glaube, das könnte richtig gut werden. Hoffentlich.
Ja, glaube ich auch.
Und Anfang März schon. 6. März aktuell. Das heißt, baldig. Und das finde ich cool.
Auf jeden Fall.
Im Mai geht's weiter. Ich weiß gar nicht, ob es der letzte Teil der Reihe werden soll. Aber Mission Impossible 8, Final Reckoning.
Das soll der letzte Teil sein.
Ja.
Es soll der letzte Mission Impossible-Film sein.
Oha.
Und,
ja gut, The Final klingt auch ein bisschen danach.
Aber ist interessant, die haben den Titel nochmal geändert. Also tatsächlich sollte der ja ursprünglich Dead Reckoning Part 2 heißen, weil Dead Reckoning Part 1 ja lief vor letztes Jahr. Mhm. Aber nachdem Dead Reckoning Part 1 nicht so performt hat, wie die das sich gewünscht haben, haben die den nochmal still und heimlich umbenannt. In The Final Reckoning. Damit man den nicht mit dem anderen Film nochmal assoziiert, der nicht so ganz so gut gelaufen ist. Und ich muss sagen, das große Finale muss man sich da schon angucken, ne? Oder? Also ja. Der Trailer sah auch wieder nach genau dem aus, was du halt bei Mission Impossible bekommst. Und also ich werde da schon im Kino sitzen und mir den anschauen. Also
ich hatte genau denselben Gedanken. Ich dachte auch so, ganz ehrlich, das kann schon sein, dass das ein Film wird, den ich einfach unterhaltsam finde. Und ähnlich so wie bei Maverick oder so, Top Gun Maverick oder so Filme, wo ich einfach denke, okay, ja, da wird jetzt die Story wahrscheinlich nicht so mega krass werden, aber einfach Unterhaltungskino. Und was halt Stunts und sowas angeht, es wirkte auch im Trailer so ein bisschen nostalgisch. So ein bisschen so Rückblick auf alles, so diese Mission Impossible Sachen, die davor schon so.
Da waren auch Szenen drin, ne? Aus dem ersten Mission
Impossible. Genau, es waren original Szenen auch mit reingeschnitten. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwie auch dann echt versuchen, dieses Kapitel. Also es wäre cool, finde ich, wenn sie es schaffen würden, dieses Kapitel so richtig abzurunden und so einen schönen Abschlussfilm dieser Reihe zu machen. Von daher, ich würde mir auch auf jeden Fall anschauen.
Ja, wird dickes Geballer. Ich fand den Trailer ein bisschen sehr zugeballert, muss ich zugeben. Also da war
war schon viel dran,
ja. Es wären das 80 verschiedene Szenenwechsel gewesen. Aber man freut sich natürlich wieder auf den Stunt. Man sieht irgendwas mit so Doppeldeckerflugzeugen. Das sieht schon cool aus.
Und ich muss auch sagen, das hat bei mir direkt funktioniert. Da habe ich gedacht, das will ich sehen. Diese beiden Doppeldecker-alten Maschinen da, die da irgendwie lang ballern. Wie kommt's dazu?
Also das. Und halt einen, der da so zwischen in den Flügeln drin hängt. Und
genau.
Denkt,
Ja, genau. Das war genau das, wo ich dachte so, ja gut, guck ich mir an.
Ja, da hat man natürlich Bock drauf.
Das war der Motorradsprung aus dem letzten Film quasi so.
Ja.
Wobei ich den dann, also ich fand's krass, diesen Motorradsprung, was das Making-of angeht. Ich fand aber den dann tatsächlich im Film gar nicht so spektakulär. Nee. Also ich finde es halt krass, dass die den wirklich so gemacht haben und irgendwie Tom Cruise da, weiß ich nicht, 15 Mal diese Klippe runtergejumpt ist. Das finde ich schon crazy, aber so im Kino wirkt diese Szene deutlich weniger imposant, als jetzt schon im Trailer diese Doppeldecker-Szene wirkt.
Ja, das stimmt. Wir müssen irgendwann mal ein Rating machen. Was sind die besten Tom Cruise-Stunts?
Kann ich schon, kann ich schon Spoiler geben. Also ich glaube, der Halo-Jump aus Fallout, Mission Impossible Fallout, ist für mich immer noch, wo der da hinten aus dem Flugzeug rausspringt.
Ich finde aber, wo der auch hinten im Flugzeug hängt, krass.
Ach so, ja, das stimmt.
Also, es gibt genug. Machen wir vielleicht
den extra Top-Folge. Das Ding in den Vereinigten Arabischen Emiraten da,
wo der hochklettert?
Nee. Doch, ja. Ja. Oder wo er da auch so rausspringt am Seil und an der Wand draußen langläuft und so. Das ist schon auch crazy.
Auch nice.
Also,
ja, das kann er.
Ja, er hat schon ein paar krasse Action-Sachen gemacht, muss man einfach sagen.
Geguckt wird der Film auf jeden Fall. Allerdings, es geht wieder um das Überleben der ganzen Menschheit. Also für mich ist das wieder unnötig aufgepostet. Ja, aber es ist Mission Impossible.
Das ist Final Reckoning.
Komm mal. Ja. Ich würde sagen, du kannst ja jetzt nicht bei Mission Impossible beim letzten Teil nochmal runterdrehen.
Jetzt atmen wir doch mal durch. Ja.
Wir haben aber vorher schon zu oft hochgedreht.
Ja, der war ja schon immer over the top irgendwie. Also.
Das stimmt.
Ja. Ach ja. Ja, mit ungefähr einem Jahr Verspätung werden wir vielleicht im Juni ins John Wick-Universum einsteigen mit Ballerina, mit Ana de Armas, wo Niklas sich bestimmt sehr drauf hat.
Freue ich mich sehr drauf. Hat ein bisschen sperrigen Titel, finde ich, weil der heißt ja nicht Ballerina, der heißt From the World of John Wick Ballerina.
Damit man auch ja weiß,
womit das herkommt. Ja weiß, womit das assoziiert ist. Also ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf den. Aber ich mag auch John Wick sehr gerne und Ana de Armas ist natürlich auch nicht verkehrt. Und ich habe gehört, dass es da Nachdrehs gab, wo dann Chad Stahelski nochmal reinspringen musste, der im Wesentlichen für die John Wick-Stunts und so weiter zuständig war, weil er jetzt diesmal nicht Regisseur ist, sondern nur in der Produktion involviert. Und da nochmal die ein oder andere Szene so anscheinend nochmal so ein bisschen den Pegel aufdrehen musste, damit das so richtig schön John Wick-mäßig daherkommt. Aber dennoch hab richtig Bock darauf. Also, wie habe ich schon an anderer Stelle mal gesagt, ich bin gespannt, ob sie es schaffen, dass Ana de Armas so ein bisschen eine eigene Art hat oder ob sie jetzt wirklich so eine John Wick-Kopie wird. Fände ich nämlich nicht so cool. Fände cooler, wenn die so eine eigene Kampfstil irgendwie hat oder einen eigenen. Weil man sieht im Trailer schon so, dass sie auch so die Waffe so seitlich hält und so weiter und teilweise sich so bewegt wie John Wick, dann denkst du so, ja, ist cool, aber mach da irgendwie was Eigenes draus. Das wäre schon nice. Das sind meine Hoffnungen da. Und aber die Stunts im Trailer, die sehen schon cool aus. Da habe ich schon Bock drauf.
Ja, also ich denke, so rein choreografisch und so, was die Kampfszenen und sowas angeht, wird der bestimmt ähnlich wie die John Wick-Filme delivern. Also ich meine, deswegen sagen sie ja auch From the Universe of John Wick oder wie auch immer der Titel da heißt. Dementsprechend wissen sie natürlich auch, dass sie in der Hinsicht wahrscheinlich liefern müssen, weil die Leute das dann eben auch erwarten. Aber ja, wie gesagt, also ich bin nicht ganz so hyped. Ich mag Ana de Armas. Ich glaube auch, dass das ein cooler Actionfilm wird. Also mit Sicherheit. Aber ich war jetzt auch beim letzten John Wick schon nicht mehr so drin. Das ist halt, wie gesagt, das ist für mich immer klar, es ist jetzt wie eine Art Spin-off und jetzt hat man halt mal einen anderen Charakter mit da drin. Aber es ist dann doch halt wahrscheinlich wieder dieselbe Geschichte. Ich verstehe absolut den Hype für Leute, die sagen, hey, diese John Wick-Filme gefallen mir einfach mega, mega gut, dass man dann sagt, geil, da kommt jetzt noch ein Spin-off mit Ana de Armas, ist natürlich dann mega. Mich persönlich huckt es jetzt nicht so sehr wie andere Filme dieses Jahr, muss ich sagen.
Ja, ich bin da ungefähr, glaube ich, bei dir, Marcel. Obwohl ich sagen muss, ich habe mehr Bock auf diesen Film als auf einen John Wick 5.
Ja, das stimmt.
Also, weil es dann endlich mal ein bisschen was anderes ist. Allerdings auch diese Nachdrehsachen, das ist eigentlich immer schon ein sehr schlechtes Zeichen für Filme. Kann natürlich aber auch sein, dass sie jetzt den richtigen Stunt-Koordinator dazugeholt haben und es dadurch jetzt wesentlich ins positivere Licht gestemmt haben.
Ich finde, Nachdrehs sind halt oft eine schwierige Sache, wenn die das Drehbuch nochmal geändert haben oder sowas. Also wenn die da narrative Sachen groß geändert haben. Ich vermute, hier war es eine Stunt-mäßige Sache, wo die gesagt haben, das hat noch nicht genug Punch. Also oder das ist noch nicht auf dem Level von John Wick. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier die richtige Entscheidung war und dass das wirklich den Film besser gemacht hat. Weiß es aber natürlich auch nicht.
Ja.
Ich muss sagen, eine Sache, wo ich dachte so, ja, das ist vielleicht der falsche Call, hat man im Trailer gesehen, da hat die sogar die gleiche Frisur wie John Wick. Diese, also so plattgedrückte schwarze Haare so nach hinten. Und ich habe gedacht so, Leute, das ist einer der Armas, dann könnte auch ruhig eine andere Frisur gehen. Das würde immer noch passen. Aber, na gut, das ist mir nur aufgefallen. Ich dachte so, ja gut, naja, egal.
Finde ich aber auch herrlich, wenn die irgendwann immer gleicher aussieht, immer noch so ein Bart trägt und so. Ja. Ach ja. So, jetzt springen wir mal ganz kurz in ein ganz anderes Genre rein. Ein neuer Pixar-Film kommt. Ich glaube auch der einzige große, zumindest von dem wir was mitbekommen haben. Mit Elio soll es am 18.06. in eine etwas außerirdische Welt gehen. So sah es für mich aus. Zumindest ein kleiner Junge, der sich unbedingt von Außerirdischen entführen lassen möchte. Ich finde die Prämisse recht amüsant. Und ich finde, der sah auf jeden Fall spannend, kreativ und cool aus. Und ich denke, das wird so ein schöner Comfy-Film.
Genau, das dachte ich auch. Also was ich erstmal Pixar zugutehalten möchte, eben die neuen Ideen. Das ist dann eben nicht irgendwie, gut, jetzt kam auch Vaiana 2 und sowas, ja, das wird schon auch ein bisschen mitgemacht. Und von Disney, die quasi Live-Action-Remakes, ne, sind, das ist auch so eine Sache. Aber es kommen auch immer wieder wirklich neue Sachen, neue Ideen, neue Thematiken. Und Elio jetzt eben mit diesem außerirdischen Aspekt ist ja wieder Science-Fiction, spielt mir ja wieder in die Karten, finde ich ja erstmal wieder gut. Von daher, wie du schon sagst, ich fand die Prämisse auch ganz, ganz witzig. Dieser Junge, der da einfach zum falschen Zeitpunkt mit seiner Mom kurz telefoniert und dann denken alle Außerirdischen, das ist der Anführer der Erde. Also ist schon, finde ich schon eigentlich ziemlich herrlich und könnte mir, wie du sagst, ja vorstellen, dass es ein schöner Pixar-Film wird.
Ja, ich bin auch gespannt. Also es wirkt auf mich halt genau wie das, was Pixar sehr gut kann und was sie da nochmal performen werden. Und ja. Da habe ich auch nichts gegen einzuwenden, nehme ich mit. So.
Und dann geht's in ein weiteres, Remake wäre vollkommen das falsche Wort. Es geht in den Auftakt einer neuen Trilogie, so habe ich das zumindest gelesen, was ich ganz spannend fand. Also es sollen 3 Filme kommen und zwar nach
28 Days, das ist eine Trilogie im Sinne von 28 Days, dann 28 Weeks und dann 28 Years later.
Als Abschluss der Trilogie, dachte ich. Das hätte man so sehen können, hatte ich auch zuerst gedacht, aber ich hatte gelesen, dass die ersten beiden Filme dann eher eigenständig sein sollen und jetzt ein komplett neuer Film kommt, der erste Teil einer Trilogie wird. Hm. Und der zweite Teil davon soll nämlich schon 2026 kommen.
Ach so.
Okay. Ja, weiß ich nicht.
Ja, genau, das war mir bis gerade nicht bekannt und das finde ich immer so ein bisschen, naja gut, okay, alles klar.
Eventuell Viertelfacken, aber insgesamt, habt ihr Bock, endlich nochmal einen Film zu sehen nach 28 Years Later? Also nach 28 Days und Weeks Later. Freut ihr euch auf 28 Years Later?
Ich freue mich drauf, aber ich bin jetzt nicht so riesenhype dafür. Also man hat auch mittlerweile halt so viele Zombie-Apokalypsen-Filme gesehen und so. Deswegen, und ich finde auch von dem Vibe, der darüber kommt im Trailer, hast du so ein bisschen wieder so eine größere Beschützerfigur und eine junge Person, die der beschützen muss. Und dann ist natürlich mit Last of Us und so weiter die Vergleiche da schon relativ naheliegend. Ich fand, es sah durchaus ruppiger aus als viele andere Zombie-Filme. Also sah schon sehr Survival-mäßig aus, auch mit diesen toten Schädelsäulen da, die man da teilweise im Trailer gesehen hat. Also das reizt mich dann schon ein bisschen, muss ich sagen, wenn das so ein bisschen primitiver ist so, also so wirklich, also dass die Technik gar nicht mehr eine Rolle spielt, aber so riesen Nostalgie-Schübe bei mir zu jetzt 28 Days und 28 Weeks Later löst das nicht aus, also das geht so.
Nee, geht mir ähnlich, also ich fand auch, dass der Trailer eigentlich ganz gut gemacht war, also es wirkt halt wirklich sehr düster, horrorlastig an einigen Stellen, was an sich, glaube ich, keine verkehrte Richtung ist für den Film. Aber wenn ich mir so, wie gesagt, diese Liste anschaue, die wir uns rausgesucht haben, ist es tatsächlich der Film, der mich am wenigsten catcht, muss ich sagen. Also, da würde ich wirklich mir dann vorher tatsächlich noch das Bob Dylan Biopic anschauen, weil ich dann denke, okay, da ist irgendwie ganz interessant, weil ich über Bob Dylan halt nicht so viel weiß. Aber so 28 Years Later, wie er schon sagt, so Zombie-Apokalypse. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, das ist wie ein eigenes Genre, ne? So, es ist Science-Fiction, das spielt auch immer irgendwie im Weltall oder mit neuer Technologie und das spielt halt immer mit Zombies. Aber natürlich kannst du mit Zombies, sag ich mal, das ist dann irgendwann schon auch ein bisschen ausgeschöpft, die Möglichkeiten, die du hast, mit denen du das spielen kannst. Von daher, ja, also bei mir in der Priorisierung jetzt nicht besonders weit oben.
Da bin ich ein bisschen mehr gehypt als ihr. Also ich muss zumindest sagen, den ersten Film, also 28 Days Later, fand ich richtig, richtig geil. Der war für mich auch nicht ganz der klassische Zombie-Film. Also es geht ja da um Infizierte mit Wut eher. Es ist also ähnlich, klar, man sieht auch super viele Parallelen, aber der hatte für mich schon was Eigenständiges. Und ich fand das damals wahnsinnig geil, wie der Cillian Murphy da in dem Krankenhaus wach wird und so. Hat mich super gehuckt. Und Regie macht jetzt die gleiche Person, also Danny Boyle. Und was mich vollkommen überzeugt, ist nämlich im Endeffekt das Drehbuch von Alex Garland. Also der hatte jetzt vor kurzem Civil War gemacht und Ex Machina vor allem. Und da sehe ich, also ich gucke mal viel dann, ne, wer macht Regie, wer macht Drehbuch und das, da sehe ich dann sehr viel Potenzial. Auch, ja.
Bitte? Annihilation war auch eher, also Auslöschung.
Ja, aber das finde ich kein gutes Beispiel.
Ich mochte den
nicht. Ich weiß. Ich habe ihn extra nicht genannt, damit ich die Leute mehr hooken kann.
Ja, deswegen nenne ich den. Alex Garland hat auch Annihilation geschrieben.
Ja, das ist richtig. Aber ein gutes Drehbuch ist, finde ich, gerade für so einen Zombie-Film oder wenn es auch nicht ganz ein Zombie-Film ist, Apokalypse-Film sehr wichtig und ich fand dieses Insel-Setting sah spannend aus. Ich habe auf jeden Fall Bock und freue mich auf den Film. Mehr gehuckt als ihr.
Ja, ist ja durchaus berechtigt.
Dankeschön.
Berechtigt weiß ich nicht, aber es sei dir vergönnt.
Dann vergönnt es mir mal.
Sagen wir noch eine positive Sache, Ralph Fiennes ist auch dabei, ne?
Und ja.
Ich meine, das ist ja auch ein weiterer Garant für gutes Schauspiel.
Und hier Aaron Taylor Johnson. Johnson, den genau. Ich mittlerweile seit Bullet Train super gerne mag. Hm. Also ich finde, irgendwie finde ich den cool. Und die Schauspielerin von Killing Eve, wo ich den Namen jetzt nicht parat habe. Ich glaube, eine Serie, die ihr nicht gesehen habt.
Doch, habe ich. Ist das die Hauptdarstellerin, die asiatische?
Genau. Nee, die andere.
Die andere. Die russische.
Nicht Eve, sondern die, genau.
Ja, aber ich weiß die auch nicht. Aber die fand ich auch tatsächlich bei Killing Eve richtig, richtig stark. Also,
die fand ich umwerfend gut. Ja, die hat so richtig was Eigenständiges da gehabt. Deshalb finde ich den Cast auch relativ gut. Also insgesamt, ich freue mich auf den Film.
Aber Aaron Taylor Johnson hat jetzt doch letztens wieder einen drüber bekommen für Kraven the Hunter. Den habe ich nicht gesehen. Aber das soll einer der schlechtesten Performance-Filme sein. Also der soll so wenig Geld eingespielt haben.
In Nosferatu war der jetzt auch nicht blendend. Das war der okay, aber hat er mich jetzt auch nicht umgehauen. Aber ich finde den insgesamt als Typ.
Ein bisschen undankbare cool. Rolle in Nosferatu tatsächlich.
Ja.
Aber ja.
Und eben hatten wir schon Le Mans, Ford versus Ferrari. Jetzt geht's komplett in die Formel 1 mit F1.
Also ich kann ja mal anfangen. Ich muss sagen, auf den Film habe ich tatsächlich Bock. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht sogar mehr Bock als ihr. Ich weiß nicht, wie sehr ihr so im Formel-1-Business drin seid. Ich bin es in den letzten Jahren auch nicht mehr so. Aber es gab schon eine Zeit, wo ich Formel 1 auch tatsächlich wirklich geschaut habe, mal so über ein paar Jahre hinweg, wo es mich auch interessiert hat. Und ich fand den Film halt Le Mans 66 extrem gut. Ich mag den Film super gerne. Ich habe mir den auch unter anderem geholt auf Blu-ray, weil ich den echt richtig, richtig stark finde. Und ich finde den Trailer von F1 auch super interessant. Ich mag auch Brad Pitt, ich glaube Javier Bardem ist noch mit dabei, wenn ich mich jetzt nicht vertue gerade. Also auch vom Schauspielerischen her auf jeden Fall, dass ich sagen würde, ja, holt mich erstmal ab. Und die Szenen, die man da im Film sieht, gefallen mir auch sehr gut. Dass man teilweise so diese POV quasi hat vom Formel-1-Wagen, was dann über die Strecke fährt oder dann bei Unfällen oder sich dreht oder so. Also ich bin super gespannt, was draus wird. Ich glaube, das ist ein Film, den man eindeutig mit guter Soundanlage oder im Kino schauen sollte, weil ich glaube, dass da sonst viel verloren geht. Aber ich habe richtig Bock drauf, tatsächlich. Ist für mich eins der Highlights.
Ich glaube auch, dass der gerade so audiovisuell schon ein Banger wird. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben die das auch an Originalschauplätzen gedreht und auch viel dadurch wirklich halt vor Ort gedreht. Also mit echten Formel-1-Autos und dann so auf der Strecke und so weiter. Und ich finde, das sieht man im Trailer auch schon hier und da, dass da so eine gewisse Wucht dabei ist, so eine gewisse Haptik einfach, dass es wirklich diese Strecke ist, wo der da gerade lang brettert. Da werden so ein bisschen getrickst haben hier und da, das habe ich keinen Zweifel dran. Aber es wirkte sehr realitätsnah, fand ich. Und deswegen habe ich da auch Bock drauf. Also, das Ich meine, hat Joseph Kosinski ist der Regisseur, ne? Hat er ja auch schon in Top Gun Maverick gezeigt, mit den Aufnahmen in den Cockpits. Das ist so eine, da scheint er schon Fachexpertise gesammelt hat. Ja, genau, das mag er gerne, da so nah bei zu sein an dem echten Geschehen. Irgendwie.
Aber das finde ich halt auch nice. Ich finde, gerade so ein Film braucht das auch. Also gerade so ein Formel-1-Film, da muss ich, wenn der funktionieren soll, finde ich genau diesen Impact, den ich halt sonst, wenn ich Fernsehen schaue, halt nicht habe. Wo ich halt nur die Autos so rumfahren sehe und ich höre mal so ein Aber da möchte ich halt im Cockpit mit dabei sein. So. Da möchte ich halt den Impact merken, wenn der so aufs Kiesbett drauf rattert und da sich alles. Also das, ich hab da Bock drauf. Ich hoffe, dass es meinen Anforderungen, nicht Anforderungen, aber Erwartungen gerecht werden kann.
Ja, ich hatte auch noch gelesen, die haben auch echt Fahrtrainings gemacht. Also Brad Pitt spielt ja die Hauptrolle oder wird so eine Mentorrolle irgendwie einnehmen. Und das finde ich schon krass, wenn die selber wirklich so, ich glaube, über 3 Monate oder sowas richtiges Fahrtraining machen. Lewis Hamilton in der Produktion, also das heißt jemand vom Fach, das finde ich auch immer nochmal so ein sehr positives Beispiel. Und ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass es nicht am Ende einfach nur darum geht, ja, wer wird jetzt Erster, weil das finde ich bei Rennfilmen todeslangweilig und ich finde Formel 1 an sich auch todeslangweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn es hier darum geht, ähnlich wie bei Ford vs. Ferrari, dass es um viel, viel mehr geht, um die ganzen Hintergrundsachen, was da noch passiert, dann finde ich das wieder spannend. Deshalb bin ich auch relativ positiv gestimmt.
Ja, das einzige Sache ist, ne, Brad Pitt ist ja jetzt mittlerweile 60, ne? Oder irgendwie sowas um den Dreh. Und da habe ich schon gedacht, so Formel 1 Rennfahrer sind ja schon wesentlich jünger normalerweise. Also die sind ja, die, da sind ja wenige über 40, weil das ja schon einen riesen Toll auf den Körper ausübt. Und da bin ich gespannt, ob das so das 1:1 über mit so funktioniert.
Aber also er soll ja nachher eine Mentorrolle, ein ehemaliger Rennfahrer sein. Einnehmen von einem, wo ich jetzt den Namen leider nicht weiß,
wie er dann eher Richtung Hauptdarsteller geht. Ja, also gut, vielleicht ist das, aber im Trailer sieht man ihn auch viel im Cockpit sitzen tatsächlich und fahren, aber vielleicht ist das so
blendenmäßig. So. Genau, aber solange er dann nicht derjenige ist, der quasi im Rennen fährt, sondern eben der,
Ja, stimmt, ja, das könnte sein.
Und ganz großer positiver Punkt, wer macht die Musik? Hans Zimmer. Ist für mich natürlich. Ich weiß nicht, was Hans Zimmer da an der Orgel dann trällert und sowas, aber das wird mich auf jeden Fall überzeugen und ich wette, der findet wieder die geilen Formel-1-Sounds, die man vorhin noch
nicht kannte. Ich wollte gerade sagen, weil so instinktiv würde ich sagen, ja, okay, also was kann Hans Zimmer denn aus Formel 1 rausholen? Weil so irgendwie Science Fiction oder so, denke ich mir, okay, da kannst du ja wirklich was machen, ja. So, ja. Aber bei Formel 1 bin ich sehr gespannt.
Ich wette, der hat mehrere Motoren oder sowas und macht damit dann irgendwas, ich weiß es nicht.
Ja, diese die auch bei der EM teilweise.
Vuvuzelas.
Die gibt's noch bei Formel 1.
Ach doch, das könnte schon cool werden. Dann haben wir noch einen Film, vielleicht kommt er leider erst 2026 raus, aber wir haben die Hoffnung, dass er im August startet. The Battle of Bacton Cross oder auf Englisch One Battle After Another. Ja, viele Fragezeichen, aber Paul Thomas Anderson in der Regie.
Was für mich ein Garant ist, dass ich mir den Film angucke, auf jeden Fall. Das ist einfach noch einer der Regisseure, der so interessante Sachen macht, dass man einfach sich die Filme angucken muss, irgendwie. Egal, ob das jetzt nicht genau das ist, was man sehen will oder sowas, aber der hat einfach so eine interessante Bildsprache und auch so eine interessante Filmografie. Und ich meine, der Cast, ne? Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro. Das ist alles, also da werde ich mir sowas von im Kino sitzen und mir den Spaß geben.
Also ich wollte gerade sagen, also selbst wenn es jetzt nicht Paul Thomas Anderson wäre, aber ich würde den Cast lesen, würde ich wahrscheinlich in jeden Film reingehen, weil ich mir denken würde, okay, das sind schon mal 3 Hausnummern, die ich mir auf jeden Fall in Kombination sehr gerne anschauen möchte, egal worum es geht. Und dann noch in der Kombination könnte das schon echt auch sehr interessant werden. Es ist halt schade, dass man noch nichts davon sehen kann, aber ja, kommt vielleicht bald.
Generell weiß man sehr wenig bisher. Also ich habe ein bisschen recherchiert und erstaunlich wenig rausgefunden, worum es jetzt genau gehen soll. Also ich meine, gibt so die ein oder anderen Schnappschüsse und sowas, aber es ist alles so, aber ist ja auch cool. Also hat man was, worauf man sich freuen kann und nicht so viel weiß.
Das ist richtig. Wo man aber weiß, was auf uns zukommt, zumindest sehr wahrscheinlich, ist das Kanu des Manitou. Ich glaube, dass vor allem du da ziemlich gehypt warst, oder warst du das? Irgendwer von euch hatte richtig Bock, hatte ich das Gefühl.
Also ich habe schon Bock.
Okay.
Also, Also dann starte ich mal positiv oder könnt ihr es vielleicht ein bisschen runterdämpfen? Also ich muss sagen, bei mir kickt da schon die Nostalgie. Ich habe der Shoe des Manitou, glaube ich, damals, ich meine, da war ich halt so, weiß ich nicht, 12, 13, hat halt meinen 12, 13-jährigen Humor 100% abgeholt. Also ich fand es damals so unfassbar witzig und habe mich teilweise bei den Szenen so schlapp gelacht. Jetzt ist man natürlich ein bisschen älter geworden und der Humor scheint aber nicht unbedingt mitgewachsen zu sein von dem, was man so im Trailer sieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für mich trotzdem funktioniert, eben tatsächlich aus viel Nostalgiefaktor. Wenn ich jetzt nur diesen deutschen Film sehen würde, ohne Kontext, ohne Zusammenhang, würde ich vielleicht sagen so, boah, weiß ich nicht. Aber in dem Kontext ist es für mich was, worauf ich mich freue. Also und ich lasse mich dann auch wieder darauf ein. Also ich glaube, ich schaff's auch, mich auf diese Humorschiene einzulassen und mich dann da einfach auch von unterhalten zu lassen. Auch wenn es manchmal ein bisschen platt ist. Und aber ich glaube wirklich, ich hoffe, ich werde Spaß an dem Film haben und freue mich da tatsächlich drauf. Auch wenn man da auch wieder, ich kritisiere ja immer, ja, Franchise aus, ne? Und das ist natürlich dasselbe in Grün jetzt in Deutsch. Aber man kann ja dann trotzdem auch mal sich einzelne Filme raussuchen, wo man sagt, da freue ich mich trotzdem drauf. Und das ist bei Kanu des Manitou. Ich hab Bock. Also ich muss grinsen, wenn ich an den Film denke, ist das schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, ich glaube, ich kann mich ein bisschen weniger in den kleinen Tobi von damals da versetzen und die reine Nostalgie-Schiene abwarten. Deshalb, also ich freue mich so mittelmäßig, was vor allem daran liegt, dass ich von Bully, also von Michael Bully Herbig, oh Gott, hier LOL geguckt habe. Ja, du wolltest schon schreien, ne? LOL geguckt habe. Und an sich mag ich diese Serie bei Prime. Ich finde aber immer, wenn ich Bully sehe und dieses künstliche Lachen, wirklich, da krampft es in mir zusammen. Und ich habe den in den letzten Jahren irgendwie das Gegenteil von lieben gelernt. Ich weiß nicht, irgendwie holt er mich nicht mehr ab. Deshalb ja, ich bin gespannt, aber etwas sehr viel kritischer, glaube ich.
Ja, ich werde es, glaube ich, auch so ähnlich halten wie Marcel. Ich werde mir einfach den Film angucken und schauen, ob das connected mit damals. Weil ich glaube tatsächlich, also eigentlich wäre ja das Spannende gewesen, wenn Michael Bully Herbig sich humortechnisch auch weiterentwickelt hätte. Und sage ich mal, der Zeit angepasst jetzt da richtig guten Humor reinbringt. Das wäre spannend gewesen. Das erwarte ich aber überhaupt nicht. Ich erwarte, dass da genau der gleiche Humor kommt wie damals. Und dann vermute ich, dass das bei mir nicht funktionieren wird. Dass da die Nostalgie nicht ausreicht und dass ich dann einfach nur diesen 20 Jahre alten Humor höre, der nicht mehr bei mir mit über 30 funktioniert. Das erwarte ich. Ich gebe dem aber eine Chance. Kann sein, dass es trotzdem, weil ich habe damals auch mir den Arsch abgelacht bei der Shoe des Manitou und das muss man ja irgendwie mit einrechnen. Also.
Ja, ich hoffe halt, dass der Film einen dann eben doch auch hier und da vielleicht humortechnisch überraschen kann. Weil ich finde, bei der Shoe des Manitou gab es viele Szenen, in denen ich einfach damals nicht gerechnet habe, die ich dann einfach witzig fand, weil sie so überraschend kamen, so konträr zu dem, wie man Western halt kennt. Und das fand ich halt damals so cool und ich hoffe, dass der Film das halt ab und an auch schafft. Ich verstehe aber völlig deinen Punkt, Tobi, mit LOL, weil da habe ich exakt dasselbe Problem. Ich fand auch LOL an sich als deutsche Comedy-Produktion echt nochmal erfrischend. Auch die Idee, aber Bully Herbig jedes Mal mit diesem aufgesetzten Lachen fand ich auch ganz grausam. Also das kann ich nachvollziehen. Aber das ist ja ein anderes Setting, ne? Also von das daher, es kann trotzdem sein, dass es dann in dem Film wieder funktioniert, weil das halt ein Drehbuch ist. Ne? Das ist halt nochmal was anderes. Aber wir werden sehen.
Ja, das waren unsere Top 10 Filme. Wir haben aber noch jeder einen Film mitgebracht, bei dem die anderen nicht ganz so begeistert waren. Vielleicht auch begeistert, aber wo wir jeder uns nochmal einen rauspicken durften aus unserer 50 Filme langen Liste. Und, was guckst du so? Nee. Ja, ich weiß nicht, ich würde sonst einfach mal starten mit meinem Quatschfilm, auf dem ich ein bisschen Bock habe. Und zwar ist es Riddick 4, Furia, der vierte Teil der Riddick-Reihe. Die anderen sind jetzt mittlerweile, der dritte Teil ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt. Und vor allem Pitch Black und Riddick Chroniken eines Kriegers waren für den pubertären Tobi früher der geile Shit. Also das war die Coolness an, überhaupt wirklich. Also Vin Diesel da mit seinen coolen Augen und seiner coolen Brille zu sehen, Wenn man sich das heute anguckt, Style over Substance gilt da zu 100%. Aber es hatte aber damals...
Pitch Black ist immer noch geil. Pitch Black guckt immer noch gerne.
Aber es ist dennoch...
Ja, ja.
Also die Storyline ist schon etwas dürftig. Aber es hat mega Bock gemacht. Und es ist genau gleiche Regie wie damals. Deshalb, da gilt bei mir nämlich jetzt, da sehe ich den kleinen Nostalgie-Tobi sitzen. Und der wird sich, glaube ich, auf Riddick 4 freuen.
Ja, ich habe da auch Bock drauf, tatsächlich. Aber ich will so ein Riddick wie, das war dann der dritte, ne, wo der einfach nur auf diesem Planeten ist und diesen Hund abrichtet. Ja. Das fand ich so geil, wie der einfach ganz komplett alleine da dieses wilde Vieh da abrichtet. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Also, ja, verstehe ich. Marcel versteht es nicht.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe zu Riddick keine besondere Verbindung. Ich habe die Filme damals auch gesehen, aber ja, von daher halte ich mich da eher zurück, weil, wie gesagt, Riddick ist für mich jetzt keine Reihe, in der ich besonders tief drin bin.
Worauf hast du denn Bock, Marcel?
Ja, was heißt Bock? Also ich fand halt, wir können jetzt nicht einen Jahresausblick 2025 machen und dabei somit das erfolgreichste Franchise der letzten 20 Jahre einfach außen vor lassen. Und das ist nun mal Avatar und soll im Dezember, habe ich gerade noch mal geschaut, also schauen wir mal, ob das dann auch so bleibt, aber 17. Dezember ist wohl angesetzt für dieses Jahr, der dritte Avatar-Teil rauskommen, also Fire and Ash. Gibt's auch schon einen Teaser auf jeden Fall? Ich weiß gar nicht, ob es Trailer, Teaser, ich glaube Teaser ist es.
Ja, ganz kurz, da Teaser. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt ganz viel Avatar, Ash and Fire, KI und schlecht zusammengeschnitten aus anderen Teilen Trailer.
Das sah aber, also es war auch erst jüngst, also von vor 6 Tagen oder so.
Ich double-check das mal in der Post und poste den dann
rein. Mir ist nur aufgefallen, ich wollte einen Trailer gucken und habe ganz viel Scheiße gefunden und mich pisst das mittlerweile richtig an.
Ja, das ist wirklich hardcore zugenommen. Es gibt ganze YouTube-Channels,
die nur das machen. Das kann natürlich auch sein, aber hier war so... Ja. Ah, nee, Moment, Vorschau. Ja, vielleicht hast du sogar recht. Das ist manchmal, wenn man hier dann so bei YouTube durchklickt, dann gucke ich doch nicht immer, von wem es ist. Vielleicht bin ich da auch einer KI auf den Leim gegangen. Naja. Jedenfalls, aber, ja. Ich wollte diesen Film auf jeden Fall erwähnt haben, weil eben der dann doch dieses Jahr kommt. Und ich fand eben den zweiten jetzt von der Storyline her, könnte man den auch vergessen. Aber optisch hat er schon absolut performt. Also ich saß im Kino und ich habe es einfach optisch genossen, auch wenn er echt lang war. Aber es war wirklich nice und ich habe die Zeit im Kino auch nicht bereut. Und ich hoffe halt, weil der dritte soll, glaube ich, auch wieder 3 Stunden oder länger gehen. Also es wird auch wieder ein riesenlanges Epos, dem man natürlich geteilt gegenüberstehen kann. Tue ich selber ja auch häufig. Aber ich hoffe natürlich, dass der dann einfach auch zumindest optisch ähnlich delivern kann wie der zweite Teil. Weil dann würde ich mir auf jeden Fall trotzdem anschauen. Auch wenn ich dann sage, die Storyline ja war wieder 0815. Aber ja, also es ist halt was, das muss man auch, genauso wie F1, glaube ich, muss man dann auf jeden Fall im Kino sehen, damit der Film, glaube ich, seine volle Kraft auch entfalten kann. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ich würde ihn mir auf jeden Fall auch wieder anschauen. Soll er dann auch der letzte sein, oder? Also damit endet es dann auch, meine ich, oder? Ist auch eine Trilogie?
Glaube ich
auch
nicht. Nein? Nee, der vierte ist schon back-on-back mitgedreht worden zum Teil. Also die ersten 10 vom vierten.
Ach Gott,
okay. Und genau, ich hatte auch 5 bis 6 im...
Ach Gott. Ja. Ach Leute.
Ja, gut, aber James,
ich dachte so, okay.
Ja, James Cameron macht daraus ja so
Way of Water, Fire and Ash und Feierabend. Aber nein.
Fire and Ash und Feierabend. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt gerade an das Optische von dem Wasser und so weiter denke vom zweiten Teil, wenn ich mir das jetzt mit Feuer und so vorstelle und wenn ihr das genauso krass rüberbringt, dann vielleicht so Lavaströme oder sowas, so who knows. Also dann, ja, ich habe auch schon Bock darauf.
Ja, und diese Waljagd, die war echt richtig strong, fand ich.
Ja,
war strong. Also die Story war dämlich, hin und wieder dicke Logiklücken gefühlt, aber diese
Waljagd. Diese Geiselnamen am Ende immer
so. Ja, diese Geiselnamen,
das hat mich getriggert. Super geil, habe ich auch noch das Sounddesign von diesem Bogen, habe ich noch im Kopf, von diesem Navi heißen die? Mhm. Navi-Bogen, der so irgendwie doppelt so groß ist wie ein Mann oder sowas und dann halt so, bumm, mit so viel Punch daherkommt, das war richtig cool. Und dann bei so einem Hubschrauber auch durch die Scheibe schlägt und sowas.
Ja, eben. Ja. Also ich fand auch, der Film war wirklich so audiovisuell wirklich ein Erlebnis. Das muss man ihm so oder so einfach lassen. Das kann man ihm auch nicht nehmen. Und wenn der dritte da in einer ähnlichen Richtung unterwegs ist, dann ist er mit Sicherheit trotzdem sehenswert. Da darf man halt nicht den Fokus auf die Story legen, sondern muss einfach das Spektakel genießen, sagen wir es mal so.
Das ist richtig. Was kann man denn noch genießen, Niklas?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe auch noch einen Pick genommen, der mich einfach bei mir Fragezeichen ausgelöst hat, als ich den tatsächlich dann in den Listen gesehen habe. Und es kommt ein Reboot von Die nackte Kanone mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und ich muss sagen, das hat bei mir so viele Fragen, also so viel. Erstmal kann man diesen Slapstick-Humor heute nochmal kopieren oder so wiederherstellen? Ist das erste Fragezeichen. Dann kann Liam Neeson das, was...
Sorry, aber heißt der nicht Liam?
Ja, okay, ist vielleicht heißt er Liam. Neeson?
Das kann gut sein.
Ja. Liam, Liam, okay. Ja, kann sein. Vielleicht heißt er Liam Neeson. Ich sag mal Liam. Du bist so überzeugt. Kann gut sein. Wenn Liam Neeson das kopieren kann, was Leslie Nielsen damals gemacht hat, weiß ich auch nicht. Der ist ja auch nicht so für Comedy bekannt und für Slapstick bekannt. Eigentlich ja für das genaue Gegenteil. Das finde ich aber wiederum ganz interessant. Also vielleicht läutet der dann eine neue Phase in seiner Karriere ein, wo der als Slapstick-Komödiant irgendwie noch ein paar Filme abdreht. Also ich finde es schon spannend. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das ein kompletter Reinfall wird.
Aber ich muss ehrlich sagen, als ich es gesehen habe, dachte ich mir erst, Reinfall. Aber insofern, also das hat wieder den Vorteil, man kann nur positiv überrascht werden, aber ich kann es mir gerade noch überhaupt nicht vorstellen. Also zero.
Ja. Ja, was bei mir Fragezeichen aufgeworfen hat, warum spielt Pamela Anderson in diesem Film mit? Das ist ein großer Kontrapunkt, also vollkommen unnötig. Aber wo ich dir recht geben muss, Liam Neeson finde ich eine spannende Sache. Obwohl ich mich wirklich gefragt habe, haben die den einfach genommen, weil der Name so ähnlich klingt zu Leslie Nielsen?
Ja, und ich habe tatsächlich...
Die wollten, dass die Leute, dass denen das vielleicht nicht auffällt, keine Ahnung.
Kurz nochmal recherchiert, ob die jetzt den gleichen Nachnamen haben oder ob der nur sehr ähnlich ist und ob die vielleicht sogar verwandt sind irgendwie. Aber nee, es ist Neeson und Nielsen.
Ja.
Also ist schon ein Unterschied da. Aber ja, ich bin ein bisschen gespannt, aber ich glaube auch eher, dass es ein Reinfall wird.
Da schauen wir mal. Aber wir hatten es ja eben schon so halb angeteasert. Was ist so eure, sagen wir mal, eure zwei, drei Top-Filme überhaupt?
Ich freue mich am meisten auf Mickey 17, Mickey 17 und auf Ballerina. Freue ich mich auch sehr. Das sind meine beiden, wo ich richtig Laune drauf habe.
Also wie gesagt, Mickey 17 hatten wir schon gesagt, ich nehme jetzt deswegen zwei andere. Ich habe richtig Bock auf F1 und auf die Wächterin.
Wärterin.
Die Wärterin, ja. Aber ja, vielleicht kommt auch noch die Wächterin raus.
Richtig Bock auf die Wächterin, der kommt dann 2027.
Ja, Mickey 17 muss ich auf jeden Fall auch mitnehmen und ich freue mich aber wirklich auch auf Like a Complete Unknown und auf auch keine Ahnung, was passiert, aber The Battle of Bacton Cross, das muss schon irgendwie gut werden.
Ja, da habe ich auch richtig Laune drauf.
Und uns interessiert natürlich, worauf freut ihr euch am meisten? Haben wir irgendwas Wichtiges verpasst oder haben wir genau die richtigen Filme genannt? Who knows?
Schreibt es uns in die Kommentare. Wir danken euch. Wünschen euch einen wunderschönen Tag und rappen das ja.
Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.